HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing und Mariella Milkova. Mit der Komödie Männer hatte sie in den 80er Jahren ihren Durchbruch. Heute ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Filmemacherinnen, Doris Dörrie. Auf der Berlinale hat sie jetzt ihren neuen Film vorgestellt, Grüße aus Fukushima. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Deutschen, die nach Japan reist, um den Opfern des Tsunamis und der Atomkatastrophe von 2011 zu helfen. Gedreht hat Dörrie dafür im Sperrgebiet. Wir wollten von ihr wissen, wie es ist, mit dem Geigerzähler am Set zu arbeiten, warum es ihr wichtig war, dieses Thema zu verfilmen und wie sie mit ihrer Rolle als Vorzeigefrau des deutschen Films umgeht. HR Info, das Interview mit Doris Dörrie. Doris Dörrie, wir treffen Sie auf der Berlinale. Das ist ja ein Ort, wo Stars, Sternchen rumlaufen auf dem roten Teppich. Wie ist es bei Ihnen? Laufen Sie gerne über den roten Teppich? Stehen Sie gerne im Mittelpunkt?
Ich stehe hinter der Kamera, also das ist mein Beruf und deshalb stehe ich natürlich nicht so gerne vor der Kamera und im Mittelpunkt, aber das gehört dazu. Das muss man dann auch einfach mitmachen und ich versuche es zu genießen, aber ich muss mich immer ein bisschen überwinden, ja.
Und wen nehmen Sie dann mit, wenn Sie über den roten Teppich laufen?
Na, das ist ja immer eigentlich klar, also die Hauptdarsteller sind immer dabei, Produzenten manchmal. Das ist ja immer eigentlich auch eine PR-Aktion, über den roten Teppich zu gehen. Und freiwillig gehe ich da nicht drüber. Das heißt, ich bin
nicht
privat.
Man hat da gerade schon so eine kleine Genervtheit auch gemerkt.
Nein, was heißt genervt? Es ist etwas, was mir jetzt nicht so unbedingt liegt, aber es gehört halt dazu. Und die Leute mögen das auch, so ein bisschen Glamour. Und das muss man dann auch einfach ja, mitspielen und muss auch seinen Spaß dran haben.
Auf der Berlinale trifft sich ja die gesamte deutsche Filmindustrie. Ein Get-Together. Was war so Ihre beste Begegnung bislang?
Ja, ich bin auf der Berlinale und gleichzeitig bin ich es nicht, denn ich habe ja meinen eigenen Film hier, der hier Premiere gefeiert hat. Und deshalb kriege ich überhaupt nichts sonst mit, weil das sehr anstrengend ist, drumherum die PR zu machen und die ganzen Interviews und diese Premiere vorzubereiten. Und da kriege ich sonst gar nichts mit, außer meine eigenen Stars. Und Rosalie Thomas, die ja auch den Bayerischen Filmpreis bekommen hat für die Rolle in Grüße aus Fukushima, die ist immer dabei. Und das freut mich auch, dass sie so gefeiert wird und gerade wirklich so ein großes Licht, ein großer Scheinwerfer auf sie fällt. Das freut mich wahnsinnig. Und wenn man dann so eine Premiere hat wie wir gestern, schöner kann es nicht sein. Da habe ich auch gedacht, oh ja, okay, wenn es so ist, dann weiß man auch wieder, wofür wir uns das alles antun. Denn es ist ja alles auch immer so schrecklich anstrengend. Und besonders in diesem Fall, der Film war so hart zu drehen. Und wenn es dann hinhaut, also wenn die Leute so begeistert sind, wie sie wieder waren, oh, dann ja, weiß man wieder, wofür eigentlich.
Doris Dörrie in HR Info, das Interview. Sie haben gerade gesagt, der Film war so hart zu drehen. Grüße aus Fukushima. In dem Film geht es ja um eine junge Frau, Marie, Rosalie Thomas, haben Sie schon erzählt, die nach Fukushima reist, um den Opfern der Katastrophe zu helfen. Und dabei lernt sie eine alte Japanerin kennen, die in ihr altes Haus im Sperrgebiet zurück will und das dann auch tut, mit Hilfe von Marie. Und Marie ist aber eigentlich auch dort, um einen persönlichen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen und warum haben Sie ihn ausgerechnet dort angesiedelt?
Ja, das fing tatsächlich damit an, dass ich selbst hingefahren bin. 6 Monate nach der Katastrophe im November 2011 bin ich dezidiert nach Fukushima gefahren. Ich wollte mir das selber anschauen und bin in die Sperrzone gegangen und bin zu den Notunterkünften gegangen und das war sehr, sehr eindrucksvoll für mich und hat mich wirklich auch sehr schockiert. Und ich hatte dann wirklich so das dringende Bedürfnis, irgendwas darüber zu erzählen, weil ich auch diese Verbundenheit zwischen Deutschland und Japan auch jetzt in dieser Geschichte wieder sehr, ja, sehr, sehr stark finde. Denn wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen wegen Fukushima, aber die Betroffenen vergisst man und vergisst man immer mehr. Also jetzt 5 Jahre nach der Katastrophe redet in Japan keiner mehr drüber. Wir reden auch schon lange nicht mehr drüber. Und dann habe ich doch auch lange gebraucht, um einen Plot zu finden und um vor allem diese deutsche Figur zu finden. Denn ich habe meine deutsche Perspektive, ich kann keine japanische Perspektive einnehmen. Und ich brauche immer eine deutsche Erzählfigur, die mich dann auch an diese Orte bringt. So wie in Kirschblüten, die Figur von Elmar Wepper, ist es dann hier diese junge Marie geworden, die mir sehr typisch erscheint für eine junge Generation von ja, Deutschen, die durchaus mitfühlen wollen und helfen wollen, aber natürlich auch aus sehr Sagen wir mal, egoistischen Gründen
sie will das dann ihren machen. Liebeskummer vergessen.
Sie möchte ihren Liebeskummer vergessen, das sagt sie dann auch ganz, ganz offen. Ich möchte Leute anschauen, denen es schlechter geht als mir, dann geht es mir vielleicht wieder ein bisschen besser.
Wie war das bei den Dreharbeiten? War so der Geigerzähler so die Requisite? War das nicht auch ein bisschen gefährlich?
Ja, das habe ich ja im Vorfeld sehr lange, sehr genau recherchiert, denn ich wollte das Risiko auch nicht auf mich nehmen und die Verantwortung für ein Filmteam und die in Gebiete schleppen, wo es wirklich gefährlich gewesen wäre. Also habe ich vorher alles sehr genau immer gemessen, jeden Drehort vermessen, habe Staubproben genommen, habe mit japanischen Strahlenexperten Kontakt gehabt, aber auch mit den deutschen Strahlenexperten und habe sehr viele Meinungen gesammelt und sehr viele Auswertungen dann bekommen. Und da war das in allen Punkten dann doch so, dass sie gesagt haben, die Strahlung ist im Mittelmaß in der Atmosphäre genauso hoch wie in München. Das stimmt. Aber das muss man erstmal lernen, dass das so ist. Und wenn man dann anfängt, tiefer in der Erde zu graben, dann sieht es schon anders aus. Wenn man zu den Hotspots fährt, da ist die Strahlung auch deutlich erhöht. Aber damit wusste ich, dass unser Drehort und dieses ganze Gebiet, wo wir uns aufgehalten haben, dass das sicher war.
Und dennoch stelle ich mir vor, selbst wenn Sie sich lange mit dem Thema beschäftigt haben, dort zu drehen, das geht wahrscheinlich ganz schön an die eigene Konsistenz. Also wenn man sich auch die Bilder in dem Film anguckt, die sind sehr beklemmend. Man sieht verlassene Straßen, verlassene Häuser. Es wirkt alles so, als wären das Geisterorte. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, das war doch sehr hart für alle. Wir waren ja ein sehr kleines deutsches Team und hatten ein japanisches Team und wir waren alle in einem Container untergebracht, wo auch die Bauarbeiter leben, die diese kontaminierte Erde abgraben. Und jeden Tag da wieder hinzufahren und zu wissen, hier sind wirklich alle Leute gestorben und dann auch so viele kleine Requisiten noch im Gebüsch zu entdecken, so ein Kinderschuh oder ein Ball oder eine zerbrochene Schallplatte.
Marie also hält einmal so eine Puppe in der Hand, das war so eine ganz bedrückende Szene.
Ja. Also diese ganzen Requisiten und Überbleibsel von Leben da jeden Tag wieder zu finden und zu sehen und eben auch zu wissen, hier sind alle wirklich umgekommen, das hat uns schon sehr zugesetzt, ja, klar.
Und wie haben die japanischen Behörden reagiert oder auch die Japaner, die Menschen, die sie getroffen haben, dass sie dort ausgerechnet dort drehen wollten?
Ja, das war sehr überwältigend, weil die sich so gefreut haben, dass sich überhaupt noch jemand für sie interessiert. Und die waren so offen und hilfsbereit, aber eben auch so glücklich, dass wir überhaupt da waren, weil sonst niemand mehr da ist. Das war eigentlich sehr beschämend letzten Endes, weil die uns so dankbar waren.
Sie haben ja auch gedreht mit echten Opfern der Katastrophe, also die immer noch in diesen Notlagern unterkommen. Wie haben Sie es geschafft, die ins Drehbuch einzubauen? Musste da viel improvisiert werden oder wie ist das gelaufen?
Ja, ich hatte ja sehr genau recherchiert und ich wollte, dass die wirklich sich selbst auch spielen, dass sie ein Gesicht bekommen, dass man als Zuschauer auch merkt, ja, das sind die wirklichen, das stimmt alles, das ist echt. Und die waren eben sehr begeistert und wollten auch dann zum Beispiel diese Hula-Hoop-Reifen unbedingt behalten und weiter mit den Hula-Hoop-Reifen üben. Und
das muss man vielleicht erklären, Marie, die dort hinfährt, um die Leute ein bisschen aufzumuntern, auch zusammen mit Clowns, die versucht den alten Damen da Hula-Hoop beizubringen.
Ja, ne? Ein Hula-Hoop-Workshop.
Genau, und sie schaffen es aber irgendwie nicht. Aber
was heißt Hula-Hoop auf Japanisch?
Hula-Hoop.
Echt?
Ja. Diese Dankbarkeit, die hat uns schon auch erschüttert, glaube ich, weil das jeden Tag so war. Und auch der Abt, der mitgespielt hat, also es war ein Abt, der den Tempel leitet, der sich um diese Notunterkünfte kümmert und der erzählt oder hat mir irgendwann seine eigene Geschichte erzählt, dass er so lange, über Monate und Monate Beerdigungen gemacht hat von all den Umgekommenen in der Katastrophe, dass er irgendwann gar nicht mehr lachen oder weinen konnte. Und da habe ich ihm gesagt, ach, würden Sie diese Geschichte im Spielfilm nochmal erzählen? Und Sie spielen sich selber. Hat er sofort gesagt, ja, natürlich, natürlich. Also es war sehr berührend, das zu erleben, wie die Leute auch so aufgeblüht sind. Und wir waren ja nur in wenige Wochen da, 7 Wochen.
Das hört sich so an, als ob die Regierung irgendwie nicht viel tut für die Menschen.
Nein, eben.
Die so dankbar sind, wenn jemand aus Deutschland kommt.
Ja, es hat noch niemand da einen Spielfilm gedreht. Es wurden am Anfang einige Dokumentationen gedreht, auch japanische. Und jetzt eigentlich gar nichts mehr. Und die werden mit System vergessen. 2020 sind die Olympischen Spiele in Japan und bis dahin soll eigentlich alles möglichst aufgeräumt sein und man möchte darüber auch nicht mehr reden und es soll einfach weg sein. Und diese schwarzen Säcke, in die die kontaminierte Erde gepackt wird, die werden an der Küste abgestellt. Viele sind auch inzwischen schon wieder ins Meer gespült worden, ganz toll. Aber man zieht eine schneeweiße Mauer vor diese schwarzen Säcke, damit man es auf gar keinen Fall mehr sieht.
Wow,
das ist unglaublich. Das ist Japan.
In der Geschichte prallen ja im Grunde zwei Kulturen aufeinander, die deutsche und die japanische, auch vielleicht zwei Lebensphilosophien. Was reizt Sie als Regisseurin darin, diese beiden Kulturen so aufeinander prallen zu lassen?
Ja, zum einen ist das ja auch sehr autobiografisch, weil ich das ja immer wieder in Japan erlebe. Ich war jetzt, glaube ich, 25 Mal in Japan und immer in einem anderen Japan, in einer anderen Situation, aber immer natürlich auch so als die große Langnase, wie Ausländer auf Japanisch heißen, die eigentlich nirgendwo reinpasst und auch alles immer falsch macht. Auch wenn ich inzwischen natürlich viel weiß und glaube, viel richtig zu machen, mache ich trotzdem sehr vieles immer noch falsch.
In dem Film wird Maria oft Elefant dann genannt,
ja,
ne? Von der japanischen Frau, mit der sie sich anfreundet. Haben Sie sich auch öfter wie ein Elefant im
Porzellan? So fühlt man sich automatisch. Also ja? In dem Moment, wo man als Frau über 1,70 groß ist, ist man da wirklich der Elefant. Das geht gar nicht anders. Und da aber auch immer wieder zu gucken, wie beeinflussen wir uns gegenseitig und was kann man eigentlich auch voneinander lernen und wie kann man sich gegenseitig auch öffnen für eine andere Erfahrung. Das ist etwas, was ich halt sehr oft erlebt habe in Japan, wo ich immer die Rolle der Närrin habe oder des Elefanten habe und der ist auch sehr lustig für Japaner. Sie sehen das gerne mit an, wie ich lauter Fehler mache. Und ich lerne eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch immer wieder in Japan und andersrum sorge ich aber dafür, dass diese auch große Formelhaftigkeit vielleicht in Japan ein bisschen aufgelöst wird durch meine Art.
Sie haben ja schon mehrere Filme in Japan inzwischen gedreht, ne? Was reizt Sie an Japan? Was fasziniert Sie an dem Land?
Es ist so eine Ambivalenz. Ich fühle mich seltsam zu Hause in Japan und vieles ist auch sehr vertraut und gleichzeitig ist es sehr, sehr fremd und sehr exotisch. Und dass es immer diese Gleichzeitigkeit hat, das ist so ein sehr aufregendes und auch sehr belebendes Gefühl, weil ich natürlich selber auch ständig darüber gefragt werde, was ist denn eigentlich meine eigene Kultur? Wer bin ich denn eigentlich wirklich, wenn ich keine Sprache mehr zur Verfügung habe, nichts mehr lesen kann, nicht auf meine normale Art kommunizieren kann? Wer bin ich denn dann eigentlich? Also Japan fragt mich viele Dinge. Ich frage allerdings auch Japan viele Dinge.
Doris Dörrie in HR Info, das Interview. Es heißt, Sie hätten auch schon angefangen, japanische Schriftzeichen zu lernen und können auch schon einiges. Was zum Beispiel?
Naja, das ist ein bisschen komplizierter. Auch interessant, wie japanische Schrift funktioniert. Es sind drei verschiedene Schriftarten, die man lernen muss. Hiragana, Katakana und Kanji, das sind die chinesischen Schriftzeichen. Mhm. Und nur mit diesen drei Schriftarten kann man schreiben. Das bedeutet, dass man schon sehr, sehr viel lernen muss, um Literatur lesen zu können, um Zeitung lesen zu können und dass es eigentlich relativ undemokratisch ist, weil es so viel Bildung erfordert. Und ich habe darüber dann auch wieder gelernt, wie demokratisch unsere paar Schriftzeichen sind, unser lateinisches Alphabet, dass wir mit diesen wenigen Buchstaben Zugang zu allem Wissen haben. Das ist in Japan überhaupt nicht so. Und ich kann Hiragana und ich kann halt meine inzwischen, glaube ich, 500 chinesischen Schriftzeichen.
Oh.
Aber das ist gar nichts.
Nee.
Nein.
Also ich finde das bewundernswert.
Um normal lesen zu können, bräuchte ich mindestens 2500.
Ich gucke auch die ganze Zeit, du wahrscheinlich auch auf die Handgelenke.
Ja,
ne?
Ich habe auch gelesen, dass Sie das Wort jetzt auf Japanisch...
Ima. Ja.
Ima, haben Sie das irgendwo auf Ihrer...
Auf dem Arm, ja.
Ja?
Ja.
Und da schreiben Sie sich jeden Tag wirklich neu drauf?
Ja.
Und was soll das bringen?
Das ist eigentlich nur wie so ein Merkzettel. Ja, Ima heißt jetzt. Und wirklich immer wieder zu versuchen, sich auf das Jetzt zu besinnen, finde ich, ist eine anstrengende Übung. Denn wenn man seinem eigenen Gehirn zuschaut, was ja sehr interessant sein kann, hält man sich doch erstaunlich oft in der Vergangenheit oder der Zukunft auf. Das ist wirklich verblüffend zu sehen, dass man entweder etwas plant oder etwas in der Vergangenheit betrachtet, daran denkt, daran hängt im Hirn und auch im Herzen natürlich. Und dann immer wieder zu versuchen, beides bleiben zu lassen, ist mühsam. Muss ich mich dran erinnern, muss ich mir aufschreiben.
Im Japanischen gibt es ja auch sehr viele Rituale. Das Tee trinken, was wir auch im Film sehen, ist ja auch eine Form von Ritus. Jetzt sich das Wort Ima auf die Hand zu malen jeden Tag, ist vielleicht auch so ein Ritual, um wieder ganz im Jetzt zu sein.
Naja, das ist ein ziemlich schnelles Ritual verglichen mit der Teezeremonie. Die dauert endlos und ist wahnsinnig schmerzhaft. Ich hasse sie.
Wegen des Sitzens?
Ja, weil man im Seisa sitzen muss, das ist für meine Physiognomie unerträglich. Man sitzt nämlich auf den Schienbeinen. Sehr lange.
Mhm. Oh je.
Aber ich möchte nochmal zurück zu diesem Leben im Hier und Jetzt. Sie haben auch schon angedeutet, dass das selber Ihnen auch schon ein bisschen schwerfällt. Trotzdem versuchen Sie das zu leben. Und Sie haben mal gesagt, Sie versuchen nach der Devise Full Catastrophe Living zu leben. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Das klingt so ein bisschen nach Rambo.
Ja. Naja, wenn wir es genau nehmen, endet das Leben ja jetzt nicht unbedingt so glücklich, sondern es endet eigentlich immer in der Katastrophe, nämlich in unserem Tod und in dem Verlieren von allem, was uns etwas bedeutet. Wir verlieren alles. Wir verlieren unsere Gesundheit, unsere Schönheit, die Menschen, die wir lieben. Also ich kann jetzt eine lange Liste aufmachen. Das heißt, es ist eigentlich doch ziemlich katastrophal, wenn man genau hinschaut. Und sich das aber zuzumuten und das sich auch immer wieder zu trauen, das ist etwas, woran ich doch sehr tief auch glaube, dass wir nicht diese Katastrophe vermeiden können. Und wenn wir das tun, dann gibt es eine schreckliche Rache dafür. Dann werden wir sehr unlebendig und vor allen Dingen so furchtbar ängstlich. Und in so behüteten und sicheren Zeiten, wie wir sie eigentlich doch haben in Deutschland, wächst ja auch die Angst immer mehr. Und es ist genau diese Angst, das alles zu verlieren, aber wir trauen uns deshalb auch nichts mehr. Das ist ein ganz mieser Circulus Vitiosus, in dem wir uns da aufhalten. Und da einfach mehr Risiko einzugehen und dieses Leben auch wirklich so prall wie möglich zu leben und uns vor allen Dingen die Liebe zu trauen, das betrachte ich als Full Catastrophe Living, ja.
Begreifen Sie das Leben auch als Kampf dann? Kampf für die Liebe, Kampf zu überleben, Kampf sich selbst zu verwirklichen?
Naja, Kampf klingt sehr aktiv, das kann es ab und zu sein, aber ich glaube, viele Dinge passieren uns einfach. Ich weiß nicht, ob man erstmal kämpfen, man kann dann irgendwann mal kämpfen für die Liebe, wenn die Liebe in Gefahr gerät, aber erstmal muss man sich ja für sie öffnen und muss auch dann mit in Kauf nehmen, dass jede Liebe auch damit enden kann, dass man sie wieder verliert. Ja. Und ich weiß, wovon ich spreche.
Ja, Sie haben Ihren ersten Mann verloren. Doris Dörrie in HR Info, das Interview. Wenn man das Thema Kampf bezieht auf das Filmgeschäft, also Sie wurden jüngst in einem Brigitte-Interview als Alpha-Frau bezeichnet, hat Sie das Filmgeschäft und, wie soll ich sagen, dieses Haifischbecken, in dem man da vielleicht auch unterwegs ist, unter vielen Männern, hat Sie das abgehärtet? Sind Sie wirklich eine Alpha-Frau geworden oder ist das alles nur Schmarrn?
Ich höre das zum ersten Mal. Ich dachte immer, ich bin eine Delta-Frau, so wie mein Vor- und Nachname, auch mit D. Ich weiß gar nicht, okay, Alpha-Frau. Keine Ahnung. Ich glaube, dass man als Regisseur natürlich schon der Chef sein muss und diese Rolle auch natürlich spielen muss bis zu einem bestimmten Grad. Ich habe großes Vergnügen daran, immer wieder Hierarchien auch aufzulösen und sie über den Haufen zu werfen. Es macht viel mehr Spaß, als Hierarchien einzuhalten.
Wie sieht aber das dann aus, wenn Sie Hierarchien über den Haufen werfen?
Naja, dass ich jedem klar mache, dass ich wirklich die Fantasie, die kreative Fantasie von jedem haben möchte. Also, dass jeder seinen Senf dazugeben kann und sollte und dass ich Spaß dran habe. Dass ich dann am Ende diejenige bin, die entscheidet, welcher Senf dann jetzt reinkommt und welcher nicht. Okay, das ist mein Job. Deshalb weiß ich nicht so diese Alpha-Rolle. Ich glaube auch nicht, dass ich abgehärtet bin. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich werde immer empfindlicher.
Sie sind aber eine von vier Töchtern.
Ja.
Und mittlere, also Alpha, Beta, Gamma, Delta. Welche Tochter sind Sie?
Ich bin die Älteste.
Die Älteste. Also da mussten Sie sich gar nicht durchsetzen praktisch. Sie wurden praktisch als die älteste Schwester jetzt unter den Töchtern gesehen und konnten eben auch, ich habe gelesen, dass Sie schon mit den Geschwistern Theater gespielt haben und da Regie geführt haben.
Ja, aber natürlich muss man, wenn man drei jüngere Geschwister hat, sich immer wieder durchsetzen. Na klar, also da, das geht auch schnell andersrum. Wenn drei Jüngere sich zusammentun, dann hat man als Ältere durchaus auch das Nachsehen.
Die tanzen auf der Nase dann rum.
Die tanzen einem vielleicht auf der Nase rum. Oder man muss auch Verantwortung übernehmen. Die anderen sehen das gar nicht ein, dass man jetzt plötzlich irgendwie die Bestimmerin ist. Also das ist nicht so notgedrungen eine Hierarchie, die einfach so existiert und dann nicht mehr angezweifelt wird, überhaupt nicht.
Sie haben ja eigentlich ziemlich viel Glück gehabt mit diesem Film Männer vor über 30 Jahren. Sind Sie von heute auf morgen total bekannt geworden? Sie schämen sich auch heute nicht für den Film. Also Sie
Warum
reden
sollte ich?
Ja.
Wenn ich Männer 2, 3, 4, 5, 6 gedreht hätte, ja okay. Aber
Dann wäre es wahrscheinlich langweilig geworden. Aber seitdem können Sie ja eigentlich tun und machen, was Sie wollen. Also ist der Eindruck richtig oder dass Sie da so eine riesige Freiheit haben? Also im Gegensatz vielleicht zu anderen Regisseurinnen, die kämpfen müssen.
Es ist lustig, dass Sie das so sehen. Nee, das muss ich mir immer wieder erkämpfen. Diese Filme, also jetzt Grüße aus Fukushima, das ist wahnsinnig schwierig gewesen, dafür Geld zu bekommen. Oder auch Kirschblüten Hanami. Also es ist nicht so, dass die Leute mir das Geld hinterher tragen und mich anflehen, ob ich nicht bitte, bitte einen Film machen könnte. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na klar, wenn Sie sagen, es war nur Glück, okay, akzeptiere ich auch, dass
Glück
es alles immer
können.
Glück war. Nö, es kann auch gut sein. Ja, dieser riesige kommerzielle Erfolg, und der ist dann halt auch immer wieder eingetreten, kommerzieller Erfolg, natürlich macht er es leichter, weiterzumachen. Trotzdem ist jetzt gerade dieser Film Grüße aus Fukushima ist nicht einfach, wäre für niemanden einfach, den zu finanzieren und durchzuboxen. Das ist kompliziert, damit hat das dann leider auch gar nichts zu tun, ob vorher ein Film erfolgreich war oder nicht, denn das bedeutet natürlich schon auch ein Risiko für alle Beteiligten, so einen Film zu machen in Schwarz-Weiß und dann auch noch in so einem schwierigen Ort und so weiter und so weiter.
Aber würdest Sie jetzt sehr treffen, wenn Grüße aus Fukushima jetzt nicht die Millionen ins Publikum lockt, weil Sie einfach sagen können, ich habe aber das gemacht, was ich wollte und mir war das wichtig?
Ja, die wirklich große Belohnung habe ich bekommen bei der Premiere. Dass der Applaus und dieser Zuspruch so groß war und so emotional war, da haben wir dann alle gemerkt, ja, wir haben genau das geschafft, was wir wollten. Wie viele Besucher das dann am Ende des Tages sein werden, das weiß niemand und es werden bestimmt nicht Millionen sein. Es wird nicht Fuck You Fukushima Teil 1 werden, nein. Aber das ist auch allen klar und darf man auch nicht drauf spekulieren. Denn wenn man das tut, dann kann man so einen Film gar nicht machen.
Ihr Partner Martin Moskowitsch steht ja wahrscheinlich eher für den kommerziellen Film.
Ja. Fuck you, Goethe.
Und Sie für den Indie-Film. Ja, Sie machen was Sie als wichtig erachten.
Wir müssen vielleicht noch für die Hörer dazu sagen, Martin Moskowitsch, der ist Geschäftsführer der Konstantin Film, also ein sehr mächtiger Mann im Filmgeschäft in Deutschland. Konstantin Film produziert ja viele Blockbuster.
Wenn Sie dann so morgens am Frühstückstisch vielleicht mal sitzen, unterhalten Sie sich dann über die kommerziellen Filme und über die Indie-Filme?
Wir
und was
streiten
wichtig ist?
Uns Tag und Nacht über genau diese Frage, ganz im Ernst.
Ja?
Ja.
Und gucken Sie sich die Blockbuster an?
Mein Mann und ich haben einen Deal. Für einen Blockbuster, in den ich mit ihm gehe, muss er sich 5 Arthouse-Filme in Schwarz-Weiß mit Untertiteln angucken.
Ist das aber kein gerechter Deal, oder?
Doch, finde ich schon.
Das ist aber eine harte Liebesbeziehung. Ist Macht für Sie sexy? Also finden Sie ihn sexy, weil er in dieser Position ist? Oder hat das gar nichts mit Ihrer Liebe zu tun?
Mein Mann ist für mich der Punk der 80er Jahre und das ist mir vollkommen wurscht, ob er jetzt erfolgreich ist oder mächtig ist. Das ist eine ganz andere Beziehung, die wir haben, die zum Glück damit gar nichts zu tun hat.
Doris Dörrie in HR Info das Interview. Zum Schluss möchten wir Sie bitten, ein paar Sätze noch zu vervollständigen. Wenn ich Steven Spielberg treffen würde, dann
würde ich ihm nochmal sehr, sehr danken für all die Filme, die für mich wirklich sehr wichtig und entscheidend waren. Also zum Beispiel ein Film wie E.T., den ich immer mal wieder ansehe, oder auch Close Encounters of the Third Kind oder Der weiße Hai oder ach, ich kann da jetzt lange Filme aufzählen von ihm. Oder Catch Me If You Can habe ich, glaube ich, 20 Mal gesehen. Großer Meister, würde ich mich bedanken.
Mein nächster großer Film dreht sich um?
Ja, wahrscheinlich oder hoffentlich um weibliche Wrestlerinnen, Luchadoras in Mexiko.
Das ist cool. Und wenn ich mir dafür meine Traumbesetzung aussuchen dürfte, dann wäre das?
Ja, die habe ich schon. Das sind junge Frauen, die halt wirklich das machen und auch noch großartige Schauspielerinnen sind, deren Namen man natürlich nicht kennt. Noch nicht kennt.
Vielen Dank, Doris Dörrie, für das Gespräch.
Danke auch.
Ihr neuer Film Grüße aus Fukushima kommt am 10. März bei uns in die Kinos. Weitere Infos und den Podcast dieser Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova und
Jan Tussing.